Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Heute freue ich mich, Paul Pazera hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Uns beide vereint die beruflich bedingte Affinität zur Payment-Branche. Und hier gibt es den Spruch, einmal Payment, immer Payment. Und da ist schon was dran. Während ich eher auf der Anwenderseite bin und dem Endkunden viele Jahre geholfen habe, Zahlungen zu akzeptieren oder auch Gelder zu versenden, ist mein Gast Paul eher auf der technischen Seite unterwegs. Vorneweg noch eine kleine Warnung für alle Nichtbanker. Falls ihr dachtet, Bitcoin sei kompliziert, dann haltet euch besser fest und nehmt Platz, weil der klassische Zahlungsverkehr ist eine ganz andere Hausnummer, der viel, viel komplexer ist, als man zuerst glaubt. Aber mit Sicherheit wird mein Gast uns das alles ganz einfach und simpel erklären. Und damit hallo und herzlich willkommen im Sound Money Bitcoin Podcast. Hi Paul.
Hi Lodi, vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass es bei dir sein kann und ja, vor allem, dass es endlich geklappt hat mit uns beiden.
Du bist ja sehr eingespannt zeitlich, deshalb hat das ein bisschen für Schwierigkeiten gesorgt, aber du bist in einem sehr spannenden Bereich unterwegs, über den wir gleich sprechen wollen. Aber zum Einstieg möchte ich dir gerne noch eine Frage stellen, die mir nämlich sehr häufig auch gestellt wird. Wieso arbeitest du heute immer noch in dieser Bankenzahlungsverkehrsbranche, obwohl du doch eigentlich Bitcoiner bist?
Also ich glaube, mit meiner Expertise, mit meiner Vernetzung und mit dem Verständnis, was ich über die Jahre auch entwickelt habe in diesem Bereich, Payment ist eigentlich ganz einfach, folgt einem ganz simplen Pattern. Es gibt ein Incoming, es gibt ein Outgoing, aber die Abwicklung in den Banken, in den Häusern, in den Finanzinstituten ist doch nicht so trivial, nicht so ganz einfach. Es macht mir wahnsinnig Spaß, da zu arbeiten und als Zahlungsverkehrsspezialist, als Berater verdiene ich tatsächlich da gar nicht so schlecht. Und es ist auch der Reiz, was man mit teils wirklich ganz, ganz kleinen Sachen für Effekte erzielen kann, sowohl im positiven als auch im negativen Fall.
Du hast jetzt gerade gesagt, du hast eine sehr große Expertise in dem Bereich. Die wirst du uns hoffentlich heute auch entsprechend zeigen. Aber woher kommt die Expertise? Also was ist so ein bisschen dein beruflicher Werdegang?
Mein beruflicher Werdegang. Ich bin Zahlungsverkehrsspezialist und Gründer der Papacon GmbH, Pazera Payments Consulting. In den vergangenen über 20 Jahren meiner Berufstätigkeit, überwiegend als Berater, habe ich in unterschiedlichen IT-Dienstleistern im Bankenbereich diverse Projekte zu Electronic und Homebanking, Zahlungsverkehr, Migration und Verlagerung von Applikationen und Prozessen umgesetzt. Kenne den genossenschaftlichen Bereich, kenne den Sparkassenbereich, kenne die eine oder gar andere große deutsche Bank aus dem Privatsektor. Ich hatte die Möglichkeit oder ich entwickelte in deutschen und in europäischen Bankengremien den Electronic Banking Internet Communication Standard. Das ist ein Standard für die Kommunikation zwischen Firmenkunden und Bank. Verantworte auch aktuell die Einführung von EBIX für den Raiffeisenbereich in Österreich und finde diesen Bereich, obwohl natürlich auch Bitcoin und Lightning wahnsinnig sexy ist, doch halt immer noch spannend. Ja.
Also EBIX war natürlich ein täglicher Begleiter für mich viele, viele Jahre. Und ich weiß noch, die Kollegen und Kolleginnen auf der Filiale, immer wenn irgendein Kunde kam und EBIX angesprochen hat, dann am liebsten hätten sie sich versteckt unterm Tresen, weil sie keine Ahnung von EBIX hatten, wie es funktioniert und wollten es auch nicht wissen, weil sie es absolut nicht verstanden haben. Und dann kam irgendeine Mail bei uns in der Abteilung an und EBIX war in der Regel immer falsch geschrieben. Also von dem her, das ist ein sehr komplexes Thema. Ich bin Fan von EBIX, weil es super funktioniert, wenn man es beim Kunde einrichtet. Du hast ja angesprochen, dass es vor allem für Großkunden dann entsprechend auch ist. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es ein sehr spannender Bereich ist, in dem du gerade unterwegs bist.
Definitiv, definitiv. Dass es bei Firmenkunden und Beratern nicht gerade auf Freude stößt, wenn wenn ein Kunde kommt und das will, kann ich auch nachvollziehen. Also nachvollziehen, meine Erfahrungen haben es gezeigt, dass tatsächlich die Bankberater da nicht gerne das eingeführt haben, obwohl ganz, ganz, ganz platt gesagt ist EBIX nichts anderes als ein Übertragungsprotokoll für Dateien mit sehr viel Kryptographie, mit Sicherheit auf HTTPS-Basis. Ja.
Heute führen Sie es ein bisschen gerne ein, weil heute bepreisen Sie es nämlich. Von dem her ist der Anreiz etwas höher für die Bankberater, weil es auf der Zielkarte steht und ähnliches. Ja. Aber gut. Wir merken schon, wir sind sehr technisch tief drin, oder du vor allem natürlich. Deshalb würde mich jetzt auch interessieren, die technologische Basis, auf welchem unser heutiges Bank- oder vielleicht auch Zahlungsverkehrssystem eigentlich beruht. Ist es noch zeitgemäß? Weil du blickst da ja tief rein und ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen in die Jahre gekommen ist, oder?
Also ganz kurz, binär und eindeutig, nein, es ist nicht zeitgemäß. Die Banken haben unterschiedliche Bereiche, die sie meistern müssen müssten. Aus den 20 Jahren meiner Projekt- und Berufserfahrung in der Banken-IT habe ich viele Migration- und Demigrationsprojekte umgesetzt und begleitet. Also wenn zum Beispiel Banken ihren Provider gewechselt haben durch Kostensenkung, Ablösung von Applikationen und Portierung auf neue Systeme oder neue Infrastruktur, wenn es zwingend irgendwie sein musste. Aber überwiegend waren das Projekte in der Regulatorik. Also ganz, ganz, ganz wenige Neuentwicklungen. Das heißt, der Treiber ist dann die Regulatorik, die sie machen müssen. Der andere Punkt ist, es ist keine State-of-the-Art-Architektur und Plattform. Ich weiß aus den Marketingunterlagen, wie sie sich die Banken präsentieren, sieht das ganz anders aus. Aber viele der Kernbanksysteme und teils Zahlungsverkehrsapplikationen laufen auf dem Mainframe, auf dem Host. Was erstmal per se nicht verkehrt ist, aber viele dieser Applikationen laufen schon seit Jahren oder fast Jahrzehnten. Einige sind in COBOL geschrieben. Das ist eine Programmiersprache, welche auf keiner der Hochschulen in Deutschland auf dem Lehrplan stand, bereits in meinem ersten Studium, und das ist schon etwas länger her. Viele dieser Applikationen sind nicht so dokumentiert, ein Redesign und Pflege bleibt da immer auf der Strecke. Und das resultiert auch teils aus dem kurzfristigen Denken oder keine richtige langfristige Strategie. Die Vorstände sitzen da auf Schleudersitzen und so ein langfristiger Fokus ist da einfach nicht da. Das zählt ja eher der zeitnahe Shareholder Value. Da ist der Bankenbereich einfach zu träge, zu starr, um Geld in die Hand zu nehmen und wirklich Innovationen irgendwie zu machen. Und auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel gerade in Deutschland kaum Möglichkeiten, als Startups, als kleine Unternehmen irgendwie Financial Services anzubieten. Da bedarf es zum Beispiel bei Finanzdienstleistungen der Zustimmung oder Lizenzen und Genehmigung von der BaFin. Und ohne ordentliches Budget, Referenzen oder sowas hat man da keine Chance irgendwie.
Wobei das ja wahrscheinlich ein bisschen besser geworden ist durch PSD2, dass man da so eine Standardschnittstelle hat, wobei das natürlich auch europäische Regulation dann war.
Ja, durchaus ist es schon ein bisschen anders, aber gerade diese Finanzdienstleistung, also Angebot der Finanzdienstleistung in Deutschland ist nicht ohne. Ich habe mich gerade auf der BTC Prag mit einem Unternehmen unterhalten, war wirklich super Gespräch, gibt es ein Interview dazu. Die sind aus 2017, sind aus Polen und stellen Bitcoin-Automaten oder ja eigentlich Krypto-Automaten. Ich habe gehofft, die können es auf Bitcoin einschränken. Also sprich Fiat rein und du bekommst es auf deine Wallet transferiert, auch on-chain. Und die haben mir auch eine Map gezeigt, wo die überall vertreten sind. Und von Portugal über Italien, Osten Europas, überall. Nur gibt es so einen Spot. Ja. Deutschland, ich glaube, Frankreich haben die auch Probleme. Die gesagt haben, die haben halt Hürden. BaFin, wir wissen von einem anderen Krypto-Anbieter oder Dienstleister, der jetzt auch ziemlich Probleme bekommen hat. Es ist nicht wirklich ohne in Deutschland Financial Services anzubieten, ohne wirklich erstmal einen Kampf mit der BaFin auszufechten.
Das Video werden wir sehr gerne unten natürlich verlinken. Da kann, wer Interesse hat, da entsprechend nochmal reinschauen. Aber warum würdest du sagen, ist das so? Also die Bank hat ja in Deutschland, schätze ich jetzt mal, um die 80 Millionen Kunden. Jeder hat irgendwie ein Girokonto, Sparbuch, was auch immer. Und das heißt, man hat mit der Bank Kontakt und die Banken haben ja untereinander auch einen Wettbewerb. Und der Wettbewerb ist ja vor allem durch Online-Banking, man ist ortsunabhängiger, entsprechend größer geworden. Warum treiben die Banken dann nicht irgendwie einen Fortschritt, Innovation voran? Weil du hast ja gesagt, dass die Innovation eher durch Regulatorik kommt, dass der Regulator sagt, ihr müsst es jetzt umsetzen. Woran liegt das? Liegt das daran, dass man sagt, okay, wir haben jetzt ein System, das ist vielleicht jetzt nicht mehr neu, aber so sinngemäß never change a running system, oder was ist da der Hintergrund?
Das ist, ich glaube, auf der einen Seite ist es gar nicht so einfach, da durchzublicken, warum das so ist. Auf der anderen Seite haben wir hier wirklich Platzhirsche, die historisch bestimmte Sachen besetzt haben. Es sind Banken, die Konkurrenten sind. Auf der einen Seite schon. Auf der anderen Seite arbeiten auch Banken zusammen, also wirklich zusammen, sowas wie eine deutsche Kreditwirtschaft. Da sitzen ja Bankverbände, sowohl aus dem genossenschaftlichen Sparkassenbereich und dem Privatsektor, und arbeiten zusammen, um bestimmte Standards zu entwickeln, um doch irgendwie etwas für den Kunden gemeinschaftlich zu entwickeln. Oder wenn man sich jetzt anschaut, solche Platzhirsche wie Mastercard und Visa oder sowas, die ja auch weiterhin etwas von diesen Kuchen haben wollen. Ja, ich meine, die ganzen Finanzdienstleistungen, wir wissen ja, was wir bezahlen, wir wissen, was so Firmen, Geschäftskunden auch bezahlen müssen. Und ich glaube schon, wenn man das eine oder andere vereinheitlichen würde, viel schlanker machen würde, eben durch innovative Lösungen, durch andere Lösungen, die eben nicht aus dem klassischen Banken- und Finanzsektor kommen, würde der eine oder andere vielleicht mal auf der Strecke bleiben. Ja? Also von den Banken, und die geben halt immer nicht gerne ihren kleinen Profit, ihre kleinen Margen irgendwie her.
Über Vereinheitlichen werden wir heute definitiv auch noch sprechen, aber lass uns doch mal so ein bisschen jetzt diesen Deep Dive Zahlungsverkehr ein bisschen reingehen. Was gibt's eigentlich für Bereiche im Zahlungsverkehr? Was gehört da alles dazu?
Ja, das ist ein, finde ich, sehr, sehr, sehr breites Spektrum. Also bleiben wir erstmal ganz klassisch in dem Bereich Payments in Deutschland. Da gibt es die Bereiche, wenn wir erstmal so eine Kunde-Bank-Schnittstelle haben. Also wir haben das klassische Online-Banking, wir haben sowas wie ein Home-Banking und das Electronic-Banking. Da unterscheiden wir nach Kundensegmenten und auch welche Services dort den Kunden über diese Kundenzugangskanäle angeboten werden. Also das Online-Banking, so ganz klassisch Privatkunden, du und ich, nutzen das Online-Banking browserbasiert oder auch mittlerweile über eine App mit ein bisschen SEPA-Überweisung, Daueraufträge, manchmal ein bisschen Auslandzahlungsverkehr. Das Home-Banking, Privat und Mittelstand, der Bäcker um die Ecke oder vielleicht ein kleines Unternehmen, Zugang über Clients, Applikationen, die so ein Multibankenprotokoll zum Beispiel sprechen. In Deutschland ist es der FinTS-Standard, wo mehrere Banken über den gleichen Standard erreicht werden können. Oder das Electronic Banking für Geschäfts- und Firmenkunden. Kommunikation zum Beispiel über EBIX, ausgerichtet auf Services der Firmen und Geschäftskunden, die im Backend ihre ERP-Systeme haben, die diesen Electronic Banking als ein Kommunikations- und Kryptografie-Verfahren nutzen und da eine Fülle an unterschiedlichen Service nutzen von SEPA-Überweisungen, Lastschriften, AZV, Urgent Payments, High-Value Payments und. Ja. Dann haben wir den Interbankenverkehr, also das, was so die Banken untereinander, also erstmal hin zur Bundesbank oder zur EBA, oder auch das bilaterale Clearing, so Garagenclearing. Dann haben wir dann natürlich den Bereich bei der Zahlungsinitiierung, also das POS, das Point of Sale, wenn wir irgendwo ganz klassisch mit der mit der EC oder also Girokarte oder auch Kreditkarte irgendwo bezahlen? Gibt es eine eigene Infrastruktur mit unterschiedlichen Intermediären, Netzbetreiber, Kartenautorisierungsstellen, Issuer und Prozessoren und Abwickler, wie zum Beispiel die Mastercard? Ja, aber da werden dann die Zahlungen schlussendlich über Lastschriften oder Kreditkartenkonten abgewickelt. Ja, und natürlich gibt es da auch den Bereich der Services im Shop, im Web. Ja, da kommen ja die ganzen PayPals und Google Pay und Apple Pay oder sowas. Aber auch hier spielt die Kreditkarte auch eine Rolle. Also es ist eine breite Facette von unterschiedlichen Bereichen. Ja. Und noch vielleicht noch ein ganz anderer wichtiger Punkt, den ich auch so in meinen 20 Jahren immer wieder gerne sage und kundtue. Der Bereich Payments ist absolut unsexy, gehört aber zur Grundversorgung. Ich vergleiche es gerne mit Strom- oder Wasserversorgern. Ja. Also wann hast du, Leute, deinen Stromversorger das letzte Mal oder Wasserversorger gelobt? Ist bei Zahlungen sehr ähnlich, ja, ist analog. Die Serviceanbieter und Dienstleister werden nicht gelobt, aber es muss funktionieren und wir eben nicht. Eine moderne Gesellschaft benötigt Geld und die Funktion des Tauschmittels als Basislayer. Wir interagieren mit Geld ja jeden Tag und das hat zu funktionieren intuitiv und mit nahezu 100%iger Verfügbarkeit.
Ich würde da ein bisschen widersprechen, bei Payment ist unsexy, weil es gab da auch so ein paar, ich weiß nicht, ob das Kampagnen waren, ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber als wir so diese Nullzinsphase hatten und die Banken massiv Probleme hatten, irgendwie Geld zu verdienen, da ist man auf den Trichter gekommen, oh, Payment, Zahlungsverkehr, da passiert ja so viel, wenn wir jede Zahlung irgendwie einen Cent oder einen Bruchteil von einem Cent Gewinn irgendwo rausschlagen können, dann wird Payment irgendwie doch interessant. Also da hat sich das so ein bisschen entwickelt, dass man gemerkt hat, oh, Payment, da kann man Geld verdienen, jetzt wird es irgendwie plötzlich sexy. Und auch aus dieser ganzen Thematik raus ist ja zum Beispiel auch Wirecard entstanden. Also da hatte ich das Gefühl, okay, plötzlich ist Payment so ein Riesenthema, weil da können wir Geld verdienen, was wir andersweitig gerade nicht mehr verdienen können.
Es ist dahingegen unsexy, weil es hat zu funktionieren. Also du wirst jetzt keinen super tollen Aha-Effekt haben und sagst, wow, das ging ja aber super schnell. Okay, ich muss widersprechen, tatsächlich meine ersten Lightning-Zahlungen.
Ich wollte es gerade sagen.
Ich hatte echt ein Grinsen gehabt von Ohr zu Ohr, wo ich gesagt habe, wow, wie toll ist das denn? Wie schnell ist das denn? Ja, oder als ich von Lightning bei dem Vortrag von Checker Trover gehört habe, wo er mir das erklärt hat, damals hier bei der Bitcoin-Burg, ich habe gemeint, wow, das sage ich wirklich wortwörtlich, wow, wie sexy ist das denn? Aber dieses, wie du sagst, Banken haben das, die konnten lange Zeit nicht Geld verdienen und ich glaube, in den meisten Fällen verdienen auch wirklich nicht Geld. Deswegen ist es so ein Thema, was die machen müssen, aber nicht wirklich als ein Business Case sehen. Ich glaube, deswegen konnte auch vor Jahren damals auch PayPal entstehen, weil, naja, du nutzt ein PayPal, du möchtest Geld überweisen, das geht halt schnell, gerade eine Auslandzahlung, versuch das mal über eine Bank zu machen, dann wirst du auch den Unterschied merken, was es bedeutet, mal Geld in keine Ahnung, wo zu überweisen und hoffentlich kommt es an zu günstigen Konditionen.
Das hast du vorher schon angesprochen, da gibt es einen großen Bedarf eigentlich, Themen zu vereinfachen oder zu vereinheitlichen. Jetzt liest man oder hört man immer wieder, teilweise auch auf Twitter im Krypto-Umfeld von einem ISO, also ISO 222 würde ich es jetzt mal aussprechen, also 20022 und das soll den Zahlungsverkehr angeblich irgendwie komplett auf den Kopf stellen, revolutionieren und der ein oder andere Krypto-Coin nimmt es dann auch direkt irgendwie auf und sagt, ja, wir sind ISO-zertifiziert, also wir können da entsprechend damit arbeiten. Bring uns mal so ein bisschen Licht ins Dunkle, was steckt hinter dieser ISO-Norm?
ISO 20022 ist...
Jetzt weiß ich, wie man es ausspricht, danke.
Das ist im Wesentlichen ein Rezept für die Erstellung von Finanzstandards. Ja. Finanzstandards sind Definitionen für alles das, umfassende Konzepte wirklich von ganz großen bis zu mikroskopisch kleinen Teilen von Geschäftsdaten. Ja. Nehmen wir mal an, oder mal ein Beispiel. Jahrhundertelang träumten die Menschen von einer gemeinsamen Sprache, ja, also hier Esperanto. Ja, um die Kommunikationskluft, also dieses Gap, zu überwinden. Ja, und genau diesen Traum hatten die Normungsexperten vor über 10, 15 Jahren und standen genau vor dem gleichen Problem. Die verschiedenen nationalen Normen und Standards, die wir haben, also jetzt hier Deutschland, Frankreich, USA, was auch immer, zu vereinheitlichen, zu standardisieren, damit die möglichst die gleiche Sprache sprechen. Also die Verwendung der unterschiedlichen Syntaxen und die Verwendung von unterschiedlichen Semantiken möglichst zu vereinheitlichen. Also wenn du effektiv und effizient sein möchtest, willst du möglichst deine Daten, deine Informationen schnell austauschen, damit auch dein Gegenüber auch weiß, was ist es denn, die gesamte Struktur versteht, was da abgebildet ist und auch weiß, wie er das in seinem System verarbeiten kann. Und die ISO 20022 ist halt diese Grundlage für diese Interoperabilität, diese nahtlose Ausführung eines Geschäftsprozesses durch verschiedene Geschäftspartner hinweg. ISO definiert, sind so viele, ich glaube aktuell gibt es über 800 Nachrichten, die da in ISO definiert werden. Weitere sind auf dem Weg und es ermöglicht diese gemeinsame Sprache für Menschen und insbesondere für Maschinen, damit es natürlich automatisiert, ausgewertet, ausgetauscht werden kann für Finanzgeschäfte.
Heißt es im Prinzip, dass nachher zum Beispiel eine Kartenzahlung, hast du angesprochen, eine Überweisung im Online-Banking, aber jetzt auch im E-Commerce, was natürlich immer ein größeres Thema wird, dass das nachher über einen identischen Nachrichtenstandard läuft?
So kann man's verstehen, wobei es wird eine Koexistenz geben. Also ich glaube, ich kenne keinen anderen Bereich, oder ich könnte wetten, dass der Banken- und Finanzsektor zu den Bereichen gehört, wo am meisten Daten, Informationen konvertiert werden und getauscht werden. Man führt Standards ein, wie jetzt zum Beispiel hier ISO, dass jetzt den Austausch von Informationen und Daten zwischen den Häusern, also wirklich grenzübergreifend definiert, und irgendwann werden die Sachen eingeführt und alle verpflichten sich irgendwann mal dazu und es gibt dann diese Einführung. Aber auf der anderen Seite gibt es Systeme, Applikationen in den Häusern, die weiterhin ihre internen Datenstrukturen haben, weil sie nicht abgelöst werden, weil sie erstens auf der einen Seite die neuen Formate nicht verstehen, aus unterschiedlichen Gründen. Das heißt, man fängt an zu konvertieren, zu mappen und sowas. Ja. Das heißt, nach außen gibt man wieder vor, wir unterstützen jetzt ISO 20022, wir sind konform, aber intern konvertieren wir immer noch nach irgendwas, was wir schon seit 20 Jahren haben. Ganz klassische Einführung, SEPA. Ja. Viele Banken haben SEPA natürlich unterstützen müssen. Das gab halt regulatorische Termine. Aber auf der anderen Seite hat man noch intern tatsächlich in das alte DTA-Format immer noch konvertiert, weil einige Applikationen das nicht konnten.
Und das ging jahrelang. Also das habe ich bei mir damals auch erlebt, dass viele Kunden ja dann bei mehreren Banken entsprechend Kunde sind. Die haben dann unsere Software eingesetzt fürs Online-Banking. Und wir haben natürlich alle auf SEPA umgestellt. Wir waren fertig bis zum entsprechenden Termin. Und die anderen Banken haben überhaupt keinen Stress gemacht. Die haben teilweise den Kunden noch nicht mal informiert, dass er was ändern muss. Und die haben dann halt bei denen weiterhin diese alten, durch jetzt DTA angesprochen, das war dieses Vor-SEPA-Format, also im Prinzip Überweisungen eingereicht mit Bankleitzahl und Kontonummer und nichts mit IBAN. Und die Bank hat es dann halt in die IBAN verwandelt, weil man es ja ausrechnen kann. Also aus Kundensicht ja, sehr bequem, aber zur Innovation trägt das natürlich entsprechend nicht bei.
Nee, überhaupt nicht. Und das ist dieses Außen hui, innen fui. Also es ist, man gibt sich nach außen wieder anders. Wir haben etwas eingeführt, wir haben etwas geschafft, aber wenn man dann in die Internas reinguckt, wie wirklich die Sachen verarbeitet werden in den Häusern, weil das gibt diese Regulierung ja nicht vor. So auch so eine SEPA-Einführung oder auch andere Sachen sagen ja, wie du deine Schnittstellen nach außen definieren musst, wie die zu funktionieren haben. Aber kein Regulator kann dir jetzt irgendwie verbieten, intern in, keine Ahnung, deine Applikation in COBOL zu haben und immer noch auf den alten Datenbanken zu laufen. Sobald du die Regularien erfüllst und es funktioniert, sei es halt, naja, es gibt ja dieses Meme, wo früher die Administratoren in so ein Rechenzentrum von diesen Großrechnern irgendwie knien und beten, dass es noch läuft. Das ist gar nicht von der Realität so weit entfernt. Ja. Aber nach außen, wie gesagt, guck dir mal die ganzen Hochglanzbroschüren an, was so Banken oder große Rechenzentren auch vor sich geben.
Jetzt hört sich diese ISO-Norm natürlich für den Normalo ziemlich langweilig an, aber ich habe auch noch gelesen, dass du halt wirklich da zusätzliche Daten entsprechend dann auch noch mitschicken kannst, also Richtung Rechnungsdaten, Produktinformationen, Steuerdaten und ähnliches. Und ich glaube, da gibt es dann relativ viel Fantasie dann auch für die Zuhörer, die jetzt vielleicht nicht aus dem Bankenbereich kommen, dass man merkt, okay, wenn ich das mit meinem ERP-System irgendwie zusammenbringen, verknüpfen kann, dann kann ich halt extrem viel automatisieren und digitalisieren wahrscheinlich auch.
Man muss sich die gesamte Kette anschauen. Natürlich gibt es in diesen Formaten, in diesen neuen Formaten, viel mehr Möglichkeiten als vielleicht in den einzelnen Formaten, was jetzt länderspezifisch benutzt wurde. Aber es muss ja bei jedem passen. Also jetzt ein ganz aktuelles Beispiel. In November diesen Jahres kommt ein neues ISO-Format, der verpflichtet sein wird, also bei Überweisung und Lastschriften. Da gibt es die Möglichkeit, Adressdaten strukturiert anzugeben. Also strukturiert bedeutet, du sagst, okay, hier kommt jetzt meine Straße. Hier endet die Straße, hier kommt jetzt meine Postleitzahl, hier endet meine Postleitzahl, hier kommt das Land, hier endet das Land. Also es ist wirklich halt in eine Struktur zu packen.
So, dass es maschinenlesbar wird sozusagen.
Genau. Ja, bis jetzt gibt es halt diese unstrukturierte Form. Und natürlich ist es halt besser, weil du diese Adressdaten automatisiert besser effektiv verarbeiten kannst. Was bedeutet das aber? Es bedeutet ja nicht nur, dass die Bank das annehmen muss, dass die Bank das auch über das Clearinghouse auch weitergeben muss, auch in eine strukturierte Form, sondern das bedeutet auch, dass natürlich die Kunden diese Daten strukturiert bereits so haben in ihren ERP-Systemen. Das bedeutet auch, dass diese Daten auch genau, wenn so ein SEPA-Überweisung, SEPA-Lastschrift bei dem Kunden erzeugt wird aus dem ERP-System, was auch immer das für einer ist, dass es auch eben dieses ERP-System kann. Und tatsächlich gibt es enorme Schwierigkeiten, auch die Kunden irgendwie dazu überwinden, sagen, okay, ab dem Zeitpunkt kann ich das. Und es ist nur eine ganz Kleinigkeit, also Adressdaten strukturiert oder unstrukturiert zu geben. Und das ist nur ein klitzekleiner Baustein von dem, was in diesen ganzen Nachrichten möglich ist. Ja, also es gibt diese Ketten, die kommen ja von, also wirklich von den Firmen, Geschäftskunden, da muss es passen, in die ERP-Systeme, in die Schnittstelle, in diesen Parsern, das heißt in diesen Applikationen, die überprüfen, passt es jetzt zu einer SEPA-Überweisung, passt es jetzt zu einer Lastschrift, überall diese Systeme müssen abgedatet werden. Dann muss man in der Regel dann auch noch eine Phase haben, wo du sowohl die alten als auch die neuen Formate unterstützt. Und das ist so eine, die Möglichkeiten sind da. Auch diese ISO-Formate ermöglichen viel, viel, viel mehr, als so länderspezifisch dann eingeführt wird, weil es eben auch langfristig diesen Übergang gibt. Und es bedarf so viele Anpassungen an so vielen Stellen von diesem gesamten Wertschöpfungsprozess.
Da kenne ich tatsächlich auch mehrere Beispiele davon, wo Kunden Überweisungen eingereicht haben, also Unternehmenskunden, und in irgendeinem Feld waren Daten drin, die sie nicht hätten einreichen dürfen. Also einfach als Beispiel, irgendwie im Betrag war ein Buchstabe drin, was dann eben vom System abgelehnt wird. Und der Kunde nutzt dann nicht eine Software von uns, sondern eine Fremdsoftware. und findet einfach nicht, wo er diese Daten hinterlegt hat oder kann sie nicht ändern. Es passiert tatsächlich häufiger, als man denkt. Ich meine, wenn der Kunde dann unser Produkt einsetzt, gut, unser Produkt kennen wir, da können wir ihm relativ schnell sagen, wo er das ändern kann. Aber wenn er ein Fremdprodukt einsetzt, vielleicht technisch nicht so versiert ist, dann versucht er da irgendwann die Hotline zu erreichen, kriegt er dann teilweise niemand. Also da haben wir wirklich Stunden schon verbracht damit, dass Kunden überhaupt wissen, wo sie in welches Feld was eintragen, beziehungsweise wenn es einmal einen Fehler gab, dann taucht er irgendwie immer wieder auf. Also es ist ein guter Punkt, weil ich glaube tatsächlich diese Einführung oder dann, bis es alle nutzen und so nutzen, wie sie es nutzen sollen, kann relativ viel Zeit vergehen.
Ja, und ein Spruch, den du ja vorhin auch erwähnt hast, never touch a running system, never change a running system. Wenn du zu einem Kunden hingehst und ihm sagst, er soll jetzt was an seiner Buchhaltung, an seiner Software in der Kommunikation zur Bank ändern, also teils ist es extrem kritisch. Also wenn so ein, weißt du, die Buchhaltung und die ganze Rechnungsprozesse sind sowieso schon knapp. Und wenn du dann versuchst, an diesen Prozessen rumzudoktern, jetzt im übertriebenen Sinne gesagt, dann sagen dir viele Kunden nein, warum, weswegen? Oder wenn du denen auch nicht den Mehrwert bieten kannst, warum sollen die auf irgendetwas umsteigen? Das heißt also, die müssen wirklich, da muss ein Admin kommen oder ein Bankberater kommen und die sagen, oh, hoffentlich geht es gut. Und du brauchst nur bei einem so einen Kunden einmal eine negative Erfahrung gemacht zu haben, kann ja mal passieren, und schon wird er dir dreimal, fünfmal erstmal absagen, bis er dich wieder reinlässt an die IT.
Und die schlechte Erfahrung kann er auch mit einer anderen Bank gehabt haben. Also allein die Erfahrung reicht da aus. Und da gibt's auch ganz viele Punkte, wo man gesagt hat, okay, wir müssen da jetzt irgendwas dran rumspielen, irgendwas verändern, an der Stellschraube drehen. Jetzt überweist er diese Woche aber noch die Löhne und dann gucken wir nächste Woche mal. Weil die Angst einfach sehr, sehr groß ist, vor allem immer, wenn es um die Löhne geht, dass da dann irgendwas schiefläuft.
Ja, also die Kommunikation zur Bank ist bei einigen, also bei vielen Unternehmen wirklich sehr, sehr kritisch. Wir hatten einen ziemlich großen Kunden der seine Überweisung, Lastschriften eingereicht hat. Und die wussten ganz genau, wenn wir ihm nicht rechtzeitig morgens die Kontoinformationen, also die Kontoauszüge elektronisch bereitstellen, dann kann dieser Kunde, und das ist ein riesengroßer Telekommunikationskunde in Deutschland, eine gesamte Abteilung nach Hause schicken. Die können nicht arbeiten. Ja, also das ist so eine Kritikalität ist halt dahinter. Nicht nur, dass das Löhne, Gehälter, das sowieso, weil natürlich gleich rechtliche Ansprüche und, sondern da hängen so viele Prozesse daran, das muss einfach funktionieren.
Das bekräftigt vielleicht so ein bisschen dieses Thema, warum viele Banken oder eigentlich alle Banken sagen, ja gut, jetzt hat dieses System ja 10 Jahre funktioniert, jetzt gibt's vielleicht was Neues, das will ein Kunde auch, wir wollen es eigentlich auch, aber der Mehrwert ist jetzt nicht groß genug, dass wir uns an irgendein altes System rantrauen, um da was zu verändern, weil die Gefahr einfach besteht, dass irgendwas mal schiefläuft.
Ja, also es ist, gesagt, deswegen finde ich den Bereich auch so spannend. Ich selbst habe an Projekten mitgewirkt, da haben wir ein neues SEPA-System eingeführt. Eigentlich ganz einfach, neues System steht, du fährst das alte herunter, du fährst das neue hoch. So, SWIFT-System, SWIFT-Zahlung, also wirklich ganz klitzekleine Dateien sind da drin. Dann haben wir festgestellt, okay, das neue System tut nicht so, wie es tun soll. Also, was machst du? Altes System wieder runterfahren, neues System wieder hochfahren. War alles kein Problem. Bloß wir haben nicht gemerkt, dass in dem neuen, wieder runtergefahrenen System noch in der Queue-Zahlung gehangen haben. SWIFT-Zahlung, da kann eine kleine Datei doch mehrere Millionen locker drin haben. Wir haben es nicht gemerkt. Erst ein paar Tage später haben wir es gemerkt. Aber durch die Nichtausführung dieser Zahlung konnte ein Schiff in Rotterdam nicht gelöscht werden. Also das sind dann Auswirkungen mit so kleinen Details, die irgendwo hängen bleiben. Man kann auch ziemlich viel Blödsinn in der realen Welt damit anstellen.
Schöne Überleitung, Blödsinn anstellen.
ISO, da waren wir doch bei den Krypto-Projekten, oder?
Genau, richtig, darauf will ich raus. ISO 20022. Ja. Da werben Krypto-Projekte, ich spreche jetzt keine Namen aus, aber damit, dass sie konform sind und das entsprechend nutzen können und dann to the moon. also ich habe gelesen, dass auf jeden Fall Blockchain-Transaktionen da auch irgendwie involviert sind und das nutzen sie wahrscheinlich zum Anlass. Weißt du da mehr drüber? Also welchen Coin muss ich kaufen, Paul?
No financial advice. Ja. also to be honest, ja, ich habe von dem einen oder anderen Projekt auch gehört oder auch gelesen, habe mich da auch nicht näher befasst, weil also für mich ist es ein weiteres unklares und nicht nachvollziehbares, nicht transparentes Argument für die Existenz dieser Projekte, die irgendwie zu bekräftigen und untermauern. Also wirklich so ein Fantasy-Argument. Also warum die werben, das ist, glaube ich, genauso, warum werben diese Projekte, ein besseres Bitcoin zu sein. Ja, ist, glaube ich, auch nicht nachvollziehbar, welches Problem die beseitigen. Also für mich erschließt sich nicht, was damit gemein sein soll. Was können die XML-Nachrichten über das Netzwerk transportieren? Ja, und dann? Also die Verarbeitung von solchen Nachrichten ist es, glaube ich, nicht gemeint. Und ganz spannend wird es, wenn tatsächlich diese Unternehmen, dahinter sind ja Unternehmen, werben, Financial Services anbieten zu wollen, weil sie die spätestens dann irgendwann den Regulatoren stellen müssen, um die Lizenzen und sowas zu bekommen. Also ich denke, das ist eine reine Marketingmaßnahme, um die ja sowieso schon teils schwer erkennbaren Business Cases von diesen Netzwerken zu untermauern.
Dann lass uns das ISO-Thema mal an der Stelle so ein bisschen abschließen. Ich würde es jetzt zusammenfassen mit, es wird im Prinzip der Zahlungsverkehr hoffentlich dadurch, wenn es entsprechend umgesetzt ist, wir haben ja über die Probleme gerade auch schon gesprochen, aber am Ende wird es einfach effizienter und interoperabler. Kann man das so ein bisschen zusammenfassen?
Definitiv, ja.
Dann lass uns doch mal weiterspringen zu einem Thema, was ich zum einen hier im Podcast zuletzt ein bisschen behandelt habe, was mich auch sehr umtreibt in letzter Zeit. Das Thema Zahlungsverkehr ist ja sehr undurchsichtig, wenn man jetzt nicht wie du tagtäglich sehr viel Zeit damit verbringt, sich damit zu beschäftigen. Aber für die Normalos, sage ich jetzt mal, die mal eine Überweisung in der Banking-App machen, ist das ja alles nicht wirklich durchdringbar. Deshalb für mich die Frage mit dem Thema, was CBDCs, digitaler Euro und so, Überwachung, Kontrolle ist ja ein Riesenthema. Da stelle ich mir die Frage, wer kontrolliert eigentlich den Zahlungsverkehr? Also was gibt es da für Player, die das in Anführungszeichen kontrollieren, vielleicht überwachen können? Vor allem mit dem Thema Echtzeitüberweisung gibt es ja jetzt neue Systeme, wo für mein Dafürhalten plötzlich die Notenbanken ja auch viel prominenter drin sind. Also bei der Fed gibt es dieses FedNow, über das ich vor kurzem hier mal gesprochen habe. Bei der EZB gibt es mit einem Tipps-Verfahren ein eigenes Echtzeitüberweisungsprotokoll oder Möglichkeit. Wie siehst du dieses Thema? Nimmt da die Kontrolle oder die Macht von Notenbanken zu oder was gibt es da für Instanzen im Bereich Zahlungsverkehr?
Das ist wirklich extrem undurchsichtig, wer da wirklich wie mitmischt, wie die Konstrukte, die da über die Jahre oder Jahrzehnte entstanden sind, das mal so ein bisschen klarer zu haben. Also es gibt, bleiben wir mal vielleicht mal bei der EZB, bei Tipps. Es gibt den Europäischen Zahlungsverkehrsausschuss, ja, das European Banking Council, der Kreditinstitute. Und der erklärte Zweck dieses Ausschusses ist die Schaffung des europäischen Zahlungsverkehrsraums, ja, SEPA, Single Euro Payment Area. Die wurden gegründet im Rahmen der Harmonisierung der SEPA-Verfahren. Ganz historisch war das auch noch hier, wenn wir noch ein bisschen zurückgehen in der Historie, die Verankerung von Maastricht-Vertrag, wo dann die Europäische Wirtschaftsunion vereinbart wurde, mal den Euro einzuführen, erstmal als Buchgeld und dann als Bargeld.
Dann haben wir ja jetzt den Euro, wir haben eine einheitliche Währung, wir haben ein SEPA-System, das einheitlich ist, dann brauchen wir die Institution ja eigentlich nicht mehr, oder?
Ja, die Institution ist ja auch noch weiterhin dafür, um natürlich das viel besser zu machen. Ja, okay. Ich meine so, ja. Also wir haben ja
gutes Argument. Ja,
ja. Natürlich. Es ist alles so. Man muss ja immer sich stetig verbessern, ja, Stück für Stück. Ja. Tipps ist ja, was ist das hier? Target Instant Payment Settlement. Also es ist die Erweiterung eine SEPA-Überweisung, eine Instant-Überweisung soll das sein. Ist ein Bestandteil der Target-Familie, also ein Clearing und ein Clearing-System von dem gleichen, der bereits auch das klassische SEPA-Clearing-System betreibt.
Paul, hol uns an der Stelle mal kurz ab. Wir haben bestimmt auch Nicht-Banker dabei. Was verstehst du unter Clearing?
Also, wenn ich jetzt jemanden Geld überweise, und das ist nicht in dem gleichen Haus, also in der gleichen Bank, sondern das muss jetzt, ich bin jetzt mal bei der Volksbank und du bist jetzt bei der Sparkasse, dann muss ja das Geld von meinem Volksbankkonto irgendwie an dein Sparkassenkonto. Und nicht jeder Bank hat in Deutschland auch Verbindung zu einer anderen Bank, wo das dann wirklich bilateral abgewickelt werden kann. Und somit werden die meisten Zahlungen über ein Intermediär, eine weitere Institution abgewickelt. Also das heißt, die Volksbank, die schickt die meisten ihrer Überweisungen zu diesem Haus, zu diesem Clearinghouse und alle anderen auch. So, und die schmeißen ihre großen Mühlen an und gucken dann, welche Bank soll dann welche Überweisung oder Lastschriften bekommen und verteilen das wiederum an die entsprechenden Adressaten. Auf der anderen Seite, also das sind einmal die Informationen, die sie bekommen, damit du jetzt das Geld bekommst, was ich dir überweise. Auf der anderen Seite wird auch auf diesen bei dieser Institution auch die Geldverrechnung gemacht, also das Settlement. Ja, das heißt, wenn ich von meiner Bank, damit es auch an dein Konto, an deine Bank geht, muss auch meine Bank liquide sein. Und so ist zum einen mal der Austausch von diesen Informationen. Ah, der Paul hat an Lotti Geld überwiesen. Und auch die Verrechnung des Ganzen. Und das passiert über solche, früher nur über die Bundesbank, jetzt zum Beispiel die EBA, wo auch die SEPA-Zahlungen auch verrechnet werden. Ich hoffe jetzt auch für die Nicht-Banker, sie ein bisschen so abgeholt zu haben. Große Mühlen, große Maschinen verteilen Informationen, ein bisschen verteilen Geld. Ja.
Und da spielt im Prinzip diese Target-Thematik rein, wo Tipps eben dazugehört.
Exakt. Ja. Und Tipps ist die Verarbeitung von den Echtzeitüberweisungen, wo wir die Möglichkeit haben, sofern das unsere Bank anbietet, auch Überweisungen mehr oder weniger in Echtzeit zu initiieren. Und das muss innerhalb von, lass mich lügen, 15 Sekunden muss die Ausführung da sein, wo das auf der Gegenseite auch als Buchung angekommen ist. Und damit es in dieser Schnelligkeit erfolgen kann, musste ein neues System her, weil das klassische Zahlungsverkehrssystem, also diese großen Mühlen, von denen ich gerade eben gesprochen habe, sind für diese Schnelligkeit der Kommunikation zwischen den Instituten nicht ausgelegt.
Und das neue System gibt es jetzt im Prinzip, funktioniert ja auch schon, die eine oder andere Bank macht vielleicht noch mit, nicht mit, wobei ich glaube, die meisten Deutschen sind da auf jeden Fall mittlerweile dabei. Teilweise wird es bepreist, höre ich immer wieder.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, ein Thema, was ja jedes Haus, jede Sparkasse, Volksbank für sich ausmacht. Ich glaube nicht, dass das Zukunft hat, weil die Kundennachfrage danach sicherlich steigen wird. Und ich glaube nicht, dass sie das aufrechterhalten können mit Girokontogebühren und parallel dann noch die Überweisung so bepreisen können. Aber das wird sich wahrscheinlich mit der Zeit noch entwickeln. Ich glaube, die meisten haben es ja nicht als Standard. Das heißt, der Großteil der Menschen sagt, ich klicke einfach die Überweisung durch und denk gar nicht an den Haken, weiß nichts von dem Haken, wo Echtzeitüberweisung steht. Und deshalb wird der Großteil der Zahlungen meines Wissens nach wie vor auch über klassische SEPA-Überweisungen durchgeführt, wo ich halt auch mal einen Tag warten muss. Das sind die Leute ja aber gewohnt und privat spielt es in der Regel ja auch keine Rolle.
Ja, definitiv. Also viele Banken nehmen das wirklich, also die haben es angeboten oder die bieten es an, sagen aber, das kostet dich so und so viel, keine Ahnung, 50 Cent. Aber auf jeden Fall bepreisen das. Ja, ich glaube, weil sie es noch bepreisen können. Ich glaube auch nicht, dass es die Zukunft ist. Es gibt einige Länder, die noch Banken, die haben das genau aber umgestellt. Ich glaube, die sitzen aber nicht in Deutschland, die sagen, nee, wir bieten jetzt allen unseren Kunden sowieso nur Instant an. Und zwar kostenneutral. Naja, wenn ich irgendetwas anbiete, wenn ich die Möglichkeit habe, warum muss ich? Dann biete ich den an und wenn ich die Kunden dazu animieren möchte, das zu nutzen, dann werde ich die bestimmt nicht darauf umstellen, wenn ich sage, naja, das klassische SEPA hast du jetzt für umsonst. Ja, du weißt, wenn du rechtzeitig überweist, wenn da keine Dringlichkeit da ist, Haken dran, alles gut, ein Tag. Und für das Instant musst du was bezahlen. Ja.
Aber ist es für die Bank teurer, dass ihr deshalb sagt, gut, wir müssen die Kosten für die Umstellung oder die Anbindung wieder reinholen? Oder glaubst du es einfach nur, ja, wir gucken halt, ob wir irgendwo noch ein paar Euro abgrasen können?
Ja, also die Banken mussten ja zusätzliche Systeme entwickeln. Es kam der Regulator, sagt so, ihr müsst jetzt hier Instant Payments anbieten. Ja, zumindest mal passiv mussten die das wirklich definitiv, aktiv nicht alle. Das heißt, die hatten Projektkosten, die haben neue Systeme entwickeln müssen, weil die klassischen haben das nicht, konnten das nicht unterstützen. Das heißt, diese Mehrkosten versuchen die sich irgendwie reinzuholen. Ja. Also die Margen in dem Zahlungsverkehr, man weiß ja bestimmt genauso aus deinen Berufserfahrungen, die sind einfach nicht groß, was die Banken da holen können. Ja, ich meine, wir sagen, warum gibt es jetzt irgendwie keine Konto für ohne Kontogebühren oder was auch immer, obwohl ich persönlich zahle für meine Kontogebühren, aber anyway, es ist also die Margen sind da wirklich nicht groß und wenn halt der Regulator dir kommt, irgendwelche Sachen umzusetzen, dann versuchst du das tatsächlich irgendwie auf die Kunden abzuwälzen.
Abzuwälzen, ja. So, jetzt hast du uns einen kleinen Einblick gegeben. Die Ausgangsfrage bleibt jetzt aber noch offen. Wer kontrolliert den Zahlungsverkehr? Also würdest du sagen, da gibt es irgendwie eine Instanz, die wirklich da übergeordnet kontrollieren kann? Also gerade dieses Thema Überwachung ist da ja was viele beschäftigt, vor allem im Bitcoin-Space.
Ja, Überwachung, aber es ist, bleiben wir bei dem Thema Instant Payment, bei Tipps. So, also wenn man sich jetzt Gedanken macht, was jetzt mit Tipps anders ist oder was die auswerten könnten, was die Banken oder Intermediäre, solche Clearinghäuser, die da irgendetwas machen, was die machen könnten, ist das eine. Das andere ist, was die wirklich in der Lage sind zu tun, zu machen. Also wenn wir ein bisschen zurückspulen in unseren Podcast, wo ich ein bisschen versucht habe, mal darzustellen, wo die Banken stehen mit ihrer IT, die haben einen enormen Schatz an Daten, was da wirklich in deren System sind, aber sie sind nicht in der Lage, die Sachen auszuwerten. Also sowas wie Big Data oder Data Mesh, wo Unternehmen wie, also ganz klassisch Google, Amazon oder Apple, die jetzt wirklich mit den Daten was machen können, da sind die Banken weit, weit, weit weg. Ja.
Warum sind sie da weit weg? Sind sie technisch nicht in der Lage oder dürfen sie es nicht? Oder was sind da die Hintergründe?
Weil, dürfen sie es nicht? Also ich glaube schon, dass sie viele Sachen durchaus dürften. Das ist dieser fehlende Antrieb der Innovation bei den Banken. Also was wurde in den letzten Jahren wirklich als Innovation im Bankenbereich geschaffen? Das war jetzt eine Frage.
Antwort von mir, oder?
Ja, also es ist, ich sehe es nicht. Warum konnte sowas wie PayPal groß werden? Also sowas wie Instant Payments, ja, das ist jetzt eine schnelle Zahlung, aber es kam nicht von den Banken, das kam von den Regulatoren. Ja, die sagen so, ihr müsst jetzt irgendetwas machen. Da stand ein Regulator, der gesagt hat, so, wir müssen irgendetwas machen, damit wir den Wirtschaftsraum in Europa transparenter, damit wir ihn interessanter machen. Also ich kenne keinen, oder die Sachen, die von den Banken initiiert wurden, das ist, wie heißen das? Giropay, nicht Giropay, wie heißt
das? Du meinst PayDirect.
Ja, oh ja.
PayDirect mit Kava.
ja, also es ist, ich habe in einem Projekt auch mitgearbeitet, wo wir das umsetzen. Also erstens, dieses ganze Konstrukt ist schon echt spooky. Und dann das, was man erwartet hat in den Banken, was darüber abgewickelt wird. Also du weißt ja, mit Prognosen sollte man immer vorsichtig sein, immer ja, insbesondere wenn die Zukunft betreffen. Und was dann im Nachhinein auch wirklich über die Stimme reinkommt, da liegen Welten dazwischen. Und nichts anderes ist es ja dieses Pay Direct, genau noch eine katastrophale Schreibweise, als ein Abklatsch von dem, was wir bereits schon haben.
Aber lass uns noch beim Thema bleiben mit Überwachung, Kontrolle, was auch immer. Das heißt, die Banken sind nicht so wirklich in der Lage, deiner Meinung nach. Du hast angesprochen, es gibt den European Payment Council, es gibt ja die Eurosysteme, der EZB, da gibt es ja ganz, ganz viel. Wären die dann gegebenenfalls in der Lage, gerade wenn Tipps auch über eins dieser Systeme läuft, dass die da irgendwie ein bisschen Schmu treiben könnten, oder muss ich mir da keine Sorgen machen?
Also keine Sorgen, also weißt du, es gibt ja immer wieder Leute, die in bestimmten Positionen sind, also insbesondere kommen solche verrückten Ideen aus dem Bereich der Politik. Wenn solche Sachen irgendwo reingepflanzt werden und die sich jetzt da was ausdenken und das dann wirklich in eine Richtlinie verankern, die dann wiederum in nationales Recht umgegossen wird und. Und dann kommt diese regulatorische Vorgabe und Termin, da bestimmte Sachen umzusetzen, dann sind auch die Banken und auch die Zahlungsdienstleister, den Dienstleister verpflichtet, solche Sachen, wie auch immer crazy diese Ideen sind, umzusetzen. Aber es kommt ja jetzt auch nicht von heute auf morgen, sondern auch, das ist ein sehr langwieriger, schwieriger Prozess, was so viele unterschiedliche Instanzen hat, durchlaufen muss, freigegeben wird. Man sieht ja auch in den ein oder anderen Entwicklungen, was wir im Zahlungsbereich hatten, wie lange sowas erst angekündigt wurde, entwickelt wurde. Da müssen so viele Leute zustimmen in diesen ganzen großen Apparaten. Ausgeschlossen ist es natürlich nicht.
Auch in Bezug auf digitaler Euro, also ich gehe davon aus, ein digitaler Euro wird kommen, soll ja im Herbst meines Wissens entschieden werden, ob er kommen soll. Dann ist die Frage, wie, in welcher Ausgestaltungsform. Würdest du vermuten, du als Kenner der Branche, der auch nah natürlich an den Banken dran ist, dass der digitale Euro wird für Banken ein Problem werden? Da bin ich mir sicher, aber glaubst du auch im Bereich Zahlungsverkehr, dass da die EZB oder irgendeine übergeordnete Instanz sich irgendwie reinsetzt und, ich will jetzt nicht sagen, viel Macht bekommt, aber auf jeden Fall viel mitreden kann oder vielleicht auch viel kontrollieren könnte?
Also meine persönliche Meinung zu den allgemein zu den CBDCs, ich sehe gar keinen Mehrwert bei der Einführung von CBDCs bei den Endverbrauchern. Die Skepsis
ich, und Paul, die Kritik. Ich sehe auch bei den Banken und an Intermediären keine Mehrwerte, aber das ist ja nicht das Thema, ja?
Also Möglichkeiten haben sie, natürlich haben sie die Zentralbank, weil ja CBDCs oder der digitale Euro, bleiben wir bei dem Thema digitaler Euro, ja bei denen, von denen kontrolliert wird. Ja, es gibt ja schon die Ideen, da irgendwelche Ablaufdatümer drauf zu machen, ja, also nichts anderes als Smart Contracts auf den digitalen Euro. Natürlich haben sie dann die Möglichkeit, weil die sind dann die Emittenten und die können dann damit mehr oder weniger das machen, was sie machen wollen.
Aber du bist jetzt keiner von denen, und da bin ich jetzt eigentlich auch ganz froh, weil ich auch immer versuche, da die Ängste so ein bisschen runterzuspielen, würde ich jetzt nicht sagen, aber im Bitcoin-Space ist man da halt sehr extrem von der Meinung her, und ich bin auch deiner Meinung oder versteht es auch, dass man sagt, okay, das und das wäre möglich, aber ich halte es halt für absolut unrealistisch. Und deshalb wäre jetzt die Frage an dich auch nochmal, das heißt, du würdest auch so einschätzen, so habe ich es zumindest verstanden, dass vieles möglich ist, vieles aber nicht passieren wird, und wenn es passiert, wird es sehr lange dauern, weil erstmal ganz viele Menschen, ganz viele Gremien da irgendwo zustimmen müssten, und da müsste schon noch viel passieren, dass da irgendwie so ein Überwachungsstaat von heute auf morgen entsteht durch einen digitalen Euro.
Definitiv, auf jeden Fall, ja. Und ich sehe auch noch andere Probleme bei dem. Es ist ja kein globaler Standard, was jetzt die Banken, also digitaler Euro wollen die sich hier im SEPA-Raum irgendwie entwickeln. Ja? Aber da basteln wieder die Zentralbanken an so kleinen Insellösungen, ja, an proprietären Systemen, die wieder nicht miteinander interagieren können. Ja, Stichwort mal wieder unseres Mapping, unsere Konvertierung und. Ja, nicht umsonst hat SWIFT in den letzten Jahr glaube ich, deren Bestrebungen und Projekte vorgestellt, um wieder diese unterschiedlichen Systeme irgendwie miteinander verbinden zu können. Also da wird jetzt was entworfen, designt, Setup irgendwie steht, aber ich glaube auch da, das wird erstens auch nicht so einfach sein. Also wir wissen, wie Banken und Zentralbanken, wie die sind, wie da die Projekte mehr oder weniger wenig erfolgreich auch umgesetzt werden tatsächlich. Von daher sehe ich da jetzt nicht so die riesengroße Gefahr für die Menschen, die dann doch, glaube ich, noch lange andere Alternativen nutzen werden können. Unabhängig jetzt von uns Bitcoinern tatsächlich.
Dann vielleicht die letzte Frage noch. Das war jetzt eigentlich gerade ein sehr versöhnlicher Abschluss, aber ich glaube, es wird vermutlich noch versöhnlicher werden, wenn ich dich jetzt frage, wo siehst du die Zukunft vom Zahlungsverkehr? Also in welche Richtung geht es? Sagst du, ja, Bitcoin Lightning wird da die nächsten Jahre durch die Decke gehen. Wir brauchen gar keinen digitalen Euro mehr. Wir brauchen keinen PayPal mehr und Co. Stablecoins oder was es nicht alles gibt. Wie entwickelt sich der Bereich Zahlungsverkehr, Payment so die nächsten 5 bis 10 Jahre deiner Einschätzung nach?
5 bis 10 Jahre. Das wird eine Koexistenz geben, wobei die klassischen Sachen werden weiterhin Bestand haben, werden weiterhin genutzt werden. Die Entwicklungen, die sich da auftun, was auch immer das sein werden, werden weiterhin so in dem Schneckentempo weitergehen. Aber ich glaube, so an der besten Initiative, die es so gibt, von Menschen für Menschen, arbeiten wir beide daran. Wir beide, wie auch viele andere Bitcoiner, teilen diese Leidenschaft, die Passion und die Philosophie. Wir sind ja von der Vision überzeugt, was Bitcoin an Potenzial hat, was es bewirken kann. Es ist noch ein langer Weg in die Akzeptanz, in die einfache Usability, in die Einfachheit, wie ich immer so gerne sage, für Hausfrauen und Vorstände, ja, dem Handling, der nahtlosen Integration in den Alltag und in die Prozesse und Geschäftsabläufe, damit Bitcoin und die Anwendung darauf mit Strom- und Wasserversorgern verglichen werden können. Ja. Aber ihr weißt ja, plebs together strong, building the payments for tomorrow.
Paul macht Payment wieder sexy. Damit würde ich jetzt mal zusammenfassen.
Vielen Dank.
Ich danke dir, Paul, für die vielen, vielen spannenden Eindrücke. Ich hoffe, wir haben es verständlich rüberbringen können und ich denke, da haben sehr viele Hörer jede Menge gelernt heute, auch wenn es vielleicht nicht nur über Bitcoin war. Ich glaube, ich könnte dich noch wirklich sehr, sehr lang hier behalten, dir sehr, sehr viele Fragen zu vielen verschiedenen Themen stellen und würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann an dieser Stelle auch wieder hören. Aber ich glaube, an der Stelle lassen wir es mal für heute. Paul, wirklich vielen Dank und hoffentlich bis bald.
Ja, vielen Dank, Lodi. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, unser Gespräch. Gerne wieder.
Mach's gut, Paul. Ciao.
Servus, ciao.